Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Es ist Montag, der 28. Oktober 2024. In den frühen Morgenstunden treffen in der Mühlviertler Gemeinde Altenfelden zwei Jäger aufeinander. Es fallen Schüsse, daraufhin bricht einer der beiden tot auf einer Wiese zusammen. Wenig später wird in einer benachbarten Ortschaft ein weiterer Jäger in seinem Haus erschossen. Der Täter flüchtet und eine tagelange Suchaktion in einem noch nie dagewesenen Ausmaß beginnt. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des ORN-Podcasts Blaulichtgeschichten Oberösterreich. Mein Name ist Gerhild Niederbauer, ich bin Redakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten. Und ich werde heute über einen Fall sprechen, der vor einem Jahr sowohl die Einsatzkräfte als auch die Bevölkerung im oberen Mühlviertel tagelang im Atem gehalten hat. Dem Amoklauf von Roland D. Anlässlich dieses Jahrestages haben wir uns entschieden, diesem Fall besondere Bedeutung beizumessen und eine zusätzliche, außerordentliche Podcast-Folge aufzunehmen. Und dazu heiße ich meine zwei Gesprächspartner herzlich willkommen. Das ist zum einen Klaus Gattringer, der als Bürgermeister der Gemeinde Altenfelden im oberen Mühlviertel nicht nur die beiden Opfer des Amoklaufes gekannt hat, sondern auch den mutmaßlichen Täter Roland D., der sich in der Folge selbst gerichtet hat. Vielen Dank für Ihr Kommen, Herr Bürgermeister.
Bitte, gerne.
Und zum anderen ist es mein Kollege Thomas Fellhofer von der Mühlviertler Redaktion der Oberösterreichischen Nachrichten. Er hat damals tagelang die Ermittlungen vor Ort mitverfolgt und von den Tatorten Altenfelden und Anreit für die Oberösterreichischen Nachrichten berichtet. Herzlich willkommen, Thomas. Danke für dein Kommen auch.
Hallo, bitte.
Ja, dann starten wir gleich einmal los. Wie und wann, Thomas, hast denn du an dem besagten Montag, dem 28. Oktober, es waren ja Herbstferien, von den Geschehnissen erfahren? Wann war dir klar, da ist jetzt wirklich was passiert, da muss ich ausfahren?
Ja, es war kurz nach 9 Uhr, ich war gerade im Büro und ganz normaler Montag, es hat sich nicht viel getan, es waren ja Herbstferien. Eigentlich hätte es ein ruhiger Arbeitstag werden sollen und kurz nach 9 Uhr ist dann irgendwie über Social Media, über WhatsApp dann einmal die Meldung gekommen, ist sind Schüsse gefallen irgendwo in Reit. Da rennt einer mit der Waffe rum, haben sie geschrieben. Und dann fangen wir mal das Telefonieren an. Und sagen, was ist da dahinter? Was ist da drauf? Und dann war relativ schnell klar, der Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau, der Hofer Franz, ist erschossen worden. So war meine erste Information aus einer relativ verlässlichen Quelle. Ich habe daraufhin dann sofort einmal euch in Linz informiert, dass ich jetzt ausfahre, dass da was passiert. War auch gleich alle in Alarmbereitschaft. Habe mich ins Dienstauto gesetzt und bin dann gleich mal beim ersten Kreisverkehr auf Polizei gestoßen, die mit Sturmgewehr und vermummt da gestanden sind. Und dann bin ich mal nach Kirchberg gefahren, weil ich habe nicht gewusst, dass das in einem Reit ist. Jetzt haben wir mal nach Kirchberg gefahren.
Wie weit ist denn das auseinander? Wie lange fährt man denn da?
Fahrt man 20 Minuten circa. Mhm. Und ja, dann haben wir dort einmal recherchieren angefangen. Da war auch massives Polizeiaufgebot. Es war dann ein Wohnhaus, das besonders, also ein Gehöft, das besonders unter Aufmerksamkeit gestanden ist, auch von der Polizei. Da sind wir dann auch gestanden und haben Fotos gemacht und dann war irgendwie die Meldung gekommen, da gibt es nur zwei Opfer, der Josef H. ist tot. War momentan nicht zu verifizieren, aber es war eine relativ verlässliche Quelle und hat sich dann noch leider als wahr herausgestellt.
Also kurz einmal nach 9 Uhr war klar, es sind Schüsse gefallen und es hat an zwei verschiedenen Tatorten in zwei verschiedenen Ortschaften, die so 3 bis 5 Kilometer auseinander sind, ein paar Autominuten, gibt es zwei Tote. Was hat man dann erfahren über die Opfer, hat man gleich mal gewusst, ob es da einen Zusammenhang gibt?
Ja, wir haben uns dann verlagert nach Frauenschlag. Das war dann dieser erste Hotspot, wo der erste Mord passiert ist.
Ist ein Ortsteil von Altenfelden.
Da war massiv Polizeiaufgebot dort. Und irgendwie dann durch die Opfer, wie man es kennt hat, war dann relativ klar, es gibt da einen gemeinsamen Punkt oder Gemeinsamkeit, das ist die Jagd. Und dann war relativ schnell klar, da geht es um irgendeine jagdliche Geschichte. Was zu dem Zeitpunkt war dann noch nicht ganz klar, es sind da die Gerüchte ins Grab geschossen, es hat da vom Entzug der Jagdkarten und also es ist so viel geredet worden. Dann muss man halt schauen, dass man das alles irgendwie verifiziert oder immer nicht.
Und aus diesem Grund ist es auch natürlich wichtig und sehr gut in diesem Fall auch gewesen, dass du vor Ort warst, dass du dir selber ein Bild machst, dass du mit den Polizisten redest, sofern die überhaupt Auskunft geben haben können oder dürfen. Man redet mit den Leuten, oder? So ist
genau, also das war ein relativ professionellen Doppelpass, sage ich mal. Es waren die Leute herinnen in der Redaktion, die auf Hochtouren recherchiert haben, die gewartet haben, wann ich wieder irgendwelche WhatsApp-Fetzen eingeschickt habe. Mehr ist mir dort nicht eingefallen, ich hab's halt so gemacht und das hat auch super Hick gehabt. Es ist herinnen einfach auch super verarbeitet worden dann. Und auf der anderen Seite haben sie aber auf mich draußen vertraut, dass man nicht irgendein Blödsinn, der durchaus durch die Sozialmedien und auch durch andere Medien gegeistert ist, nicht einfach ungeprüft angeschrieben haben. Also es ist da lang die Rede gewesen von einem dritten Opfer, von einem vierten Opfer. Die Rückfrage wieder von der Redaktion, weiß man schon was? Sag ich weiß noch nichts. Sag ich, mit einem von den zwei habe ich schon telefoniert. Der lebt offensichtlich. Und so haben wir einfach ein klares Bild von der Situation dort zeichnen können. Das war schon wichtig, ja.
Der Vorteil, wenn man vor Ort ist, dass man schon deutlich besser ist von einer Redaktion aus, von einem Büro aus, dass man einfach einmal ein bisschen die Lage abchecken kann, mit den Leuten reden kann, was ist jetzt tatsächlich wahr und welche Gerüchte kursieren in den sozialen Medien, wo man vorsichtig sein muss, dass man denen nicht nachgeht. So, Herr Bürgermeister, Sie waren ja auch von Beginn an in die Geschehnisse involviert. Wie haben Sie den Beginn des Großeinsatzes miterlebt und von wem haben Sie erfahren, dass da jetzt wirklich was passiert ist?
Ja, es ist auch kurz ein paar Minuten, ich bin circa aber gegen 9 Uhr am Gemeindeamt, zuerst mache ich daheim, schaue, dass der Betrieb läuft und vor allem unterstütze ich meine Frau, dass alle Mechaniker keine Arbeit haben und dann reden wir das noch aus und dann fahre ich aufs Amt und diesmal war ich ein bisschen früher dran, bin ja 10 Minuten vor 9 Uhr aufs Amt gekommen. Und Montag ist aber für den Bürgermeister ein stärkerer Tag, nicht weil er das Wochenende im Gasthaus war, sondern treffen sich halt die Bürger vor allem vorhin übers Wochenende und können ein bisschen diskutieren über gewisse Sachen und dann greift der erste jetzt ein Telefon oder WhatsApp oder E-Mail und schreibt halt, was halt verbessert gehört oder was halt nicht so passt hat. In einem Montag hat man aber mehr Ansprechpartner, sagen wir so, oder mehr zu tun wie in einem Mittwoch. Genau. Und wie dann das Gemeindeamt, wie da ein paar Worte wechseln mit den Angestellten und so, auf einmal sagt eine Mitarbeiterin, ob das gibt, dass ein Schusswechsel war im Frauenschlag, gell? Sag ich, kann ich mir nicht vorstellen, das ist ja eigentlich nur in Amerika, gell, wenn man hört dort und dort ein Attentat oder sonst was, gell? Und auf einmal Leute schon bei mir das Handy und da hat mich dann Polizei angegriffen, der Bussenkommandant von Neufeln und hat dann gesagt, hallo Herr Bürgermeister, sofort das Auto steigen, nicht anhalten und auf Frauenschlag fahren. Dort ist die Einsatzgruppe, weil mir war es nicht, auf wen sich, mir hat dort erst von einem Uhr gewusst, auf welche Bevölkerungsgruppe das der Attentäter losgeht. Okay? Und während dann vorhin auf Frauenschlag, das sind vor dem Gemeindeamt weg, vielleicht 4 Kilometer, hat dann schon wieder das Telefon geleitet über die Freisprecheinrichtung und dann hat mir mein guter Freund angegriffen und der hat dann drauf gesagt, Papi, ich bin froh, dass ich dich höre. Sag ich, wieso? Ja, weil ich aus dem Radio gehört, zumindest in die Medien gehört, es ist ein Bürgermeister erschossen worden, gell? Da sag ich, glaube ich nicht. Aber, und beim Einbiegen dann habe ich schon vom Franz Hofer das Fahrzeugstein gesehen, dann habe ich gewusst, dass das keine Fake-Meldung ist, sondern dass das pure Realität ist und ich halt dann die Anweisungen befolgt und dann der Bussenkommandant gesagt, ich soll dann vielleicht eventuell gefährdete Personen nennen, die mit denen vielleicht irgendeine Diskussion oder will nicht sagen Streit, aber Diskussionen gehabt hat und so, gell. Mhm. Und dann hat man halt natürlich versucht, ich habe dann meine WhatsApp-Gruppen, weil ich in der Jäger-WhatsApp-Gruppe war, den zur Verfügung gestellt, dass er mal alle Jäger informieren können hat, gell. Natürlich haben sicher einige vielleicht ein bisschen Angst gekriegt, weil sie haben dann gleich aus der WhatsApp-Gruppe entfernt. Der Administrator, der die WhatsApp-Gruppen überhaupt von der Jägerschaft in allen Fällen, und der hat sich dann doch gesagt, hoffentlich war ich jetzt noch nicht voreilig, gell, weil er das auch vielleicht wieder als Angriffspunkt sehen könnte, gell, die haben mich jetzt schon ausgeschlossen und ist ja gar nicht sicher, dass ich bin, so ungefähr, gell.
Sie meinen jetzt, man hat jemanden aus der WhatsApp-Gruppe ausgeschlossen, das war schon der Roland D., oder?
Richtig,
Der mutmaßliche Täter. Da hat man ja überhaupt noch nicht gewusst, worum es geht. Wir haben jetzt gesprochen, es gibt zwei, man hat gewusst, es gibt zwei Tote. Thomas, es ist gleich mal eben, wie wir schon gesagt haben, rasch durchgesickert, wer der gesuchte Täter sein könnte oder nach wem man sucht, nämlich den Roland D. Wie ist man auf ihn gekommen? Wie hat man gewusst, dass der in Verbindung mit den beiden Opfern steht?
Man hat das relativ schnell herausgefunden, weil es eben dieser Brennpunkt der Jagd war. Und da dürfte es einfach in der Vergangenheit Unstimmigkeit gegeben haben, was gewisse Jagdmethoden betrifft. Da hat es einfach Meinungsverschiedenheiten gegeben. Und die zwei Opfer wollten das einfach auch ganz korrekt aufarbeiten. Und der mutmaßliche Täter offensichtlich nicht. Also man hat gewusst, also er diskutiert gerne, ist recht hitzköpfig, wenn es um die Jagd geht, aber heiße Diskussionen auf einem Jägerstamm, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Es hätte kein Mensch damit gerechnet, dass der irgendwie in irgendeiner Form so eine Tat plant.
Wer waren denn die Opfer? Wir haben schon gehört, das war der Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau, der Franz Hofer. Genau, wollen wir mal die Opfer ein bisschen beschreiben, um wen es sich da gehandelt hat?
Ja, voll gern. Ja, der Franz Hofer war einfach ein ganz normaler Mühlviertler Bürgermeister. Der war im Ort verankert, der war bei den Vereinen aktiv. Er hat geschaut, dass für seinen Ort was weitergeht, dass für die Region was weitergeht. Wir haben zwei Wochen vorher noch auf eine Infopressefahrt gewesen mit der Liederregion, was so um Baukultur gegangen ist, da hat er sich engagiert. Da haben wir auch schon über die Jagerei gesprochen, wo er mal so eine Meldung gelassen hat. Da hat er gesagt, wir haben auch ein paar so Kandidaten dabei bei der Jagd, hat er da WhatsApp gekriegt offensichtlich. Da denkt man sich nichts. Und im Nachhinein sind das war vielleicht schon Zeichen gewesen.
Aber ich war Unstimmigkeiten ja, innerhalb genau, das, der Jagd gegeben. Er war ja aktiver Jäger, wie du sagst.
Genau. Ja. Mhm. Und das war auch seine große Leidenschaft neben der Bürgermeisterei. Und er war im Ort einfach extrem verankert und auch beliebt. Also das war, hat schon alle geschockt.
Er war 64 Jahre alt, genauso alt wie das zweite Opfer, der Josef H. Was haben wir denn zu dem Zeitpunkt, was hast denn du von über ihn gewusst?
Ja, der Josef war Polizist, als Polizist verankert in der Region. Er war im Sportverein aktiv, er war in der Jägerschaft aktiv. Er war einfach ein Mensch, der die Gesellschaft gesucht hat, der ein Zusammenhang gesucht hat, auch im Verein. So hat man ihn kennt. Also der war wirklich auch involviert im Ort und in der Region. Das war so ein Typ, der sich überall hat einspannen lassen und mitgearbeitet hat und angegriffen hat.
Mhm. Also auch gern unter den Leuten, absolut, der war gut integriert. Jetzt hat man gewusst, zwei Tote gibt's. Was hat man denn über die Umstände der Taten gewusst? Wo haben denn die stattgefunden und wie kurz unmittelbar hintereinander?
Offensichtlich hat der Bürgermeister einen Termin gehabt zur Fußpflege in
der Franz Hofer?
Der Franz Hofer, genau, im Veranschlag in dem Ort. Und da dürfte er ihm irgendwie nachgefahren sein und hat ihn dort abpasst.
Mhm. Und dann
Der Roland D. Und dürften dort wirklich kaltblütig erschossen haben.
Auf einer Wiese, noch versucht, dass er davonläuft.
Genau,
sie haben ja gar nichts miteinander geredet, wie du uns dann auch geschildert hast. Da hat es kein Gespräch oder kein Streitgespräch zwischen den beiden gegeben, sondern der wollte davonlaufen.
Wissen wahrscheinlich nur die zwei was, ob es dann noch kommuniziert haben oder nicht. Aber er wäre geflüchtet und er ist dann trotzdem erschossen worden. Und soweit man es rekonstruieren kann, ist er dann auch gleich der Roland D. ins Auto gestiegen und zum ins Nachbardorf gefahren.
Und das ist ja ein paar Minuten entfernt,
Ist also ein paar Minuten entfernt und hat den Josef H. da im Wohnzimmer erschossen.
Das heißt, er hat, die Tür war offen, wie sie dann nachher rekonstruieren hat lassen. Die Tür von dem Haus vom Josef H. war offen. Er hat offensichtlich genau gezielt den Josef H. auch gesucht, aufgesucht in seinem Haus, geht rein.
Richtig. Und das war dann auch der Grund, warum eigentlich also die Aufregung so groß war oder die Angst so groß war, dass man gesagt hat, man muss einfach voll viel Leute unter Personenschutz stellen. Es war dann relativ schnell die Geschichte von dieser Todesliste irgendwie im Umlauf, die sich nicht bestätigt hat, aber es hat Personen gegeben oder mehrere Personen gegeben, die angeeckt haben mit dem mutmaßlichen Täter in der Vergangenheit und die sind sofort unter Personenschutz gestellt worden. Also uns hat das letzte Mal der Bezirksjägermeister wieder bestätigt, der auch gewusst hat, ja, also er war da auch involviert als der oberste Jäger in diese Streitigkeiten. Der hat sofort unter Polizeischutz müssen. Mhm. Und mit ihm mehrere. Also
insgesamt 50 haben sie dann in den kommenden Stunden dann bei der Polizei gemeldet, die sie wirklich auch befürchtet haben, dass der flüchtende Täter womöglich auch auf sie losgehen wird. Herr Bürgermeister, hat sich dann, wie gesagt, schnell herauskristallisiert, dass es der Roland D. ist, der gesucht wird, der flüchtig ist. Sie haben ihn selber gekannt. Was war denn das für ein Mensch?
Er war ein angenehmer Zeitgenosse, muss ich sagen. Natürlich in der Sache Jagd hat er schon in Diskussionen Emotionen gezeigt. Das muss man sagen, wie es ist. Aber wenn wer für irgendeinen Sport oder Hupe brennt, dann muss man, dann zeigt man Emotionen. Aber natürlich, dass das so ausartet, das ist für uns unverständlich gewesen. Aber sonst war er eigentlich, er war gesellig, er ist gern zum Stammtisch gegangen. Aber natürlich, seitdem er war schon oft die Jagd. Gell? Und wenn es dann Diskussionen gegeben hat, dann hat er halt schon öfter, wie halt der Thomas sagt, ein bisschen Hitzkopf gewesen. Aber mir hätte nie geglaubt, dass sich aus der Jagd, aus dem Hobby, aus der schönen, wirklich aus einem schönen Hobby, so ein Drama entwickelt. Das hätte man nie geglaubt, wenn man es nicht selber erlebt hätte.
Ist er ein gebürtiger Altenfeldner gewesen?
Er ist ein gebürtiger Altenfeldner gewesen und ist in eine Schule gegangen, hat dann bei der Bus gearbeitet und war jetzt dann noch bei Blauer und Hörmann Kabel speisen, sagt man, jedenfalls für die Verkabelung. Da war er auch ein Koryphäe, viel gearbeitet. Mhm. Fleißig gewesen, gibt überhaupt nichts zu sagen, gell, dass man sagen kann, er war ein bisschen auf der schiefen Bahn und so, nein, überhaupt nicht, er war fleißig.
Seine Arbeit nachgegangen, wie Sie sagen, hat sie integriert im Ortsgeschehen mit der Jagd?
Ja, natürlich, ja, er war komplett integriert, er war kein Außenseitler, nicht. Nein, wir hatten ihn am Freitag im Gasthaus getroffen oder ab und zu einem Sonntag, wenn ein Jägerstand ist, da nicht so oft, weil der war in einem Vormittag, da war er nicht so oft, gell, weil er meistens schon wieder in Revier war oder wer geht schon um 10 Uhr im Vormittag ins Gasthaus, sondern Stand ist, das sind halt meistens aber die älteren Jäger gewesen. Aber er war wirklich kein unangenehmer Zeitgenosse.
Aber es hat dennoch zu hitzigen Diskussionen geführt, nämlich wenn es um die Jagd gegangen ist. Er, wie Sie schon gesagt haben, wie ihr beide schon gesagt habt, er war leidenschaftlicher Jäger, aber es hat sich dann auch sehr schnell herauskristallisiert, dass er unmittelbar davor Probleme wegen jagdrechtlicher Vergehen gehabt hat. Es hat dann sehr bald geheißen, dass er vorschriftswidrig Wild angefüttert haben soll und dass er deswegen möglicherweise die Jagdberechtigung verlieren hätte können. Es wurden ihm auch Wilderei zur Last gelegt. Es hat geheißen, er hat Fallen- und Raubwildjagd, hat er sich darauf spezialisiert. Also er hat da schon auch ein bisschen angeeckt. Und deswegen ist es auch in einer größeren Gruppe immer wieder zu Streitereien gekommen.
Ja, ob es direkt Streitereien waren, das kann ich nicht sagen. Mhm. Aber zu Diskussionen auf jeden Fall. Da brauchen wir. Er war einer, wie er in der Jägersprache heißt, einer von den besten Raubzeugjäger. Mörder, Fuchs, Dachsen, eben aufs Raubwild. Das war seine Leidenschaft nur dazu, weil auf ein stillstehendes Wildschießen, das hat's auch gemacht, gell? Weil einfach das Rehwild auch zum Bejagen war. Aber schon, seine Leidenschaft war das Raubwild. Weil das ist erstens nicht so leicht zu kriegen, aber natürlich, wie du sagst, es könnte schon sein, dass er gewisse Kierungen, so nennt man das, wenn man die anfüttert und so, dass er das vielleicht schaue, ob der grenzwertig gemacht hat auf der Reviergrenzen, solche Sachen. Das, aber ich habe noch empfunden, ich jagt jetzt und da kann ich da wenig sagen dazu. Aber es wird natürlich gewesen sein, wahrscheinlich, dass.
Jetzt haben wir natürlich diese spezielle Situation, es hat, wir haben zeitgleich einmal gewusst, dass es zwei tote Menschen gibt, zwei Jäger, und dass ein Mann flüchtig ist, der, und das ist noch einmal eine speziellere Situation, der Jäger ist, und da hat man sehr bald gewusst, der ist bewaffnet, Thomas. Woher hat man gewusst, dass er schweres Geschütz, dass er im Auto hat, woher hat man das gewusst?
Ja, die Polizei hat natürlich auch nachgeschaut und auch gewusst, dass er Waffen besitzt. Das ist ja ganz, ganz normal eigentlich für einen Jäger. Und es haben da die Jagdkollegen dann relativ schnell gewusst, welche Waffen gingen an. Und es sind da einfach Langwaffen verschwunden gewesen, die er offensichtlich bei sich gehabt hat, wie sie auch später ausgestellt hat.
Da hat man in seinem Haus nachgeschaut, im Waffenschrank, und da haben eben mehrere offensichtlich Waffen gefehlt.
Ja, genau, richtig. Mhm. Ja. Und dann haben wir gewusst, das kann richtig, richtig gefährlich werden. Und das hat den Polizeieinsatz so schwierig gemacht. Also das ist nicht, wie wenn ich jetzt vom Altersheim älterer Herr abgeht, da rufe ich die Feuerwehr, Polizei an, mache eine Suchkette und dann ist das Waldgebiet durchforstet und ich weiß, was Sache ist. Das geht in dem Fall nicht, weil man muss damit davon ausgehen, dass der hochpotente Waffen hat mit einer super Zieloptik. Das ist richtig gefährlich. Also wenn man da ist jeder Schritt zu überlegen. Und das hat man auch gespürt bei den Einsatzkräften. Also die haben schon Respekt gehabt vor dieser Bewaffnung. Es ist dann, sind mit Panzerfahrzeugen in die Wälder gefahren worden und mit Drohnen und mit allem Möglichen hat man versucht, den zu finden. Man hat auf jede Art von Hinweis aus der Bevölkerung reagiert. Sobald irgendwie nicht die kleinste Spur war, ist man dem nachgegangen. Immer mit volle Vorsichtsmaßnahmen. Also die sind schwer gerüstet oder wie sagen wir denn, gepanzert und bewaffnet sind die da Schritt für Schritt das durchgegangen.
Das war ja das Riesenproblem, man hat überhaupt nicht gewusst, hat es diese Todesliste tatsächlich gegeben oder nicht? Du hast es angesprochen, die ist kursiert in den sozialen Medien, man hat überhaupt nicht gewusst, ist er auf dem Weg zu weiteren potenziellen Opfern? Wo befindet er sich? Er war ja spurlos verschwunden. Man hat gewusst, er ist sehr schwer bewaffnet. Und so hat sich auch dann der Einsatz der Polizei eben auch gezeigt, die schon zu Mittag mit in einem der bis dahin noch nie dagewesenen Ausmaß sich formiert hat. Der Herr Bürgermeister, Sie haben sie angesprochen, sehr bald war dann in Oldenfelden im Gemeindeamt, habe ich es jetzt richtig?
Im Feuerwehrhaus.
Im Feuerwehrhaus, in Oldenfelden, im Feuerwehrhaus hat sich die Exekutive formiert. Insgesamt waren ja, das muss man sich vorstellen, 1400 Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz. Da war Cobra, schwer bewaffnete Cobra, es waren von anderen Gebieten hinzugezogene Polizisten im Einsatz, es waren Hundestaffeln da, der Hubschrauber ist geflogen, Drohnen sind im Einsatz gewesen, es waren Panzer geschützt, also so gepanzerte Fahrzeuge, große waren unterwegs, und das muss man sich zur Veranschaulichung auch nochmal vor Auge führen. Die betroffenen Gemeinden Altenfelden und Anreit, die haben ja jeweils rund 2000 Einwohner und sind grundsätzlich recht überschaubar, und plötzlich dominieren da bewaffnete und vermummte Exekutivbeamte des Ortsbilds. 1400 Einsatzkräfte, habe ich gesagt. Thomas, wie können wir uns denn das Szenario in der sonst so relativ beschaulichen Region vorstellen? Da ist ja gar nichts mehr wie am Tag zuvor.
Nein, überhaupt nicht. Der Herr Bürgermeister sagt immer, Oldenfelden war der sicherste Ort Österreichs zu dem Zeitpunkt. Und die Polizei hat erklärt vom Fälle wie Annaberg, Stivol, die dem vorausgegangen sind. Aus dem haben auch die Panzerfahrzeuge resultiert, die dann sofort aufgefahren sind. Ich glaube, zwei waren es mindestens oder drei.
Drei.
Und das war eine Armee an Polizei und die sind wirklich im ganzen Bezirk verteilt. Es hat Suchketten gegeben, aber wie gesagt, immer mit der Vorsicht, und immer in dem Wissen, dass es möglich sein könnte, dass der gerade auf die zielt. Also als Polizist, ich hatte es nicht nachvollziehen, wir sind immer im sicheren Abstand dem gefolgt. Aber natürlich redet man auch mit Polizisten, die man halt aus seiner Umgebung kennt. Also mit Freunden, Kameraden, Bekannten. Und das macht schon was mit einem, mit einem, mit einem Polizisten. Wenn du weißt, du kannst eigentlich jederzeit in die Schusslinie stehen.
Du oder deine Kollegen, gerade auch für die Einsatzkräfte, die den Einsatz leiten zum Beispiel, die müssen ja auf die eigenen Leute auch schauen natürlich. Und auch die Bevölkerung schützen vor dem flüchtenden Täter.
Absolut, ja. Mhm.
Deine Rolle als Journalist war ja aber auch, du bist vor Ort gewesen, du hast gewusst, ein schwer bewaffneter Mann, ein mutmaßlicher Täter, der zuvor zwei Menschen erschossen hat, ist da unterwegs, ist jetzt auch nicht ohne das Gefühl. Du hast ja auch nicht gewusst, wo der umgeht. Wie hast denn du dich da verhalten? Hast du dich ein bisschen im Hintergrund gehalten, auch um den Einsatz der Polizei nicht zu blockieren?
Das war mir auch wichtig, dass man den Einsatz der Polizei nicht blockiert. Das haben nicht alle aus unserer Branche respektiert. Also da hat es auch Geschichten gegeben, die nicht in Ordnung waren. Das ist aber auch von der Polizei gleich mal klar kommuniziert worden, was geht nicht. Mhm. Und das hält man sich selbstverständlich, weil das Wichtigste ist die Arbeit der Polizei und dann kommt erst die Arbeit des Journalisten, der darüber berichtet. Das erste Mal bewusst worden ist mir, wie mir die Barbara, die Ressortleiterin, geschrieben hat, schau, pass auf die oder schau auf die. Da denke ich mir, ja, eigentlich alles vergisst man relativ schnell wieder. Man hat sich schon sicher gefühlt unter so viel Polizei.
Mhm. Aber wissen hast du es ja nicht können. Und dennoch hast du aber auch deinen Arbeitsdruck. Du wusstest, du musst aber auch mal uns in der Redaktion auf dem Laufenden halten. Und wenn man die kennt, du bist ja sehr umtriebig, du hast gleich mit Video, hast du die Geschehnisse eingefangen. So haben wir uns, so haben sich die Leute, unsere Leser auch sehr gut ein Bild machen können, was da tatsächlich los ist. Vermummte Leute, die ansonsten sehr beschaulichen Orte, da wimmelt es vor Exekutivbeamten, große helle Aufregung. Aber die Bevölkerung war zu dem Zeitpunkt ja dann auch schon gewarnt, Herr Bürgermeister. Wie ist es denn da so gegangen? Weil Sie haben ja schon angesprochen, viele Leute haben bei der Polizei Bedenken angemeldet, dass sie womöglich das nächste Opfer sein könnten. Insgesamt 50 Personen sind kurzfristig unter Personenschutz gestellt worden. Und dazu ist die Bevölkerung von der Polizei angehalten worden, bitte zu Hause zu bleiben. Wir haben ja gesagt, es waren Herbstferien. Zum Glück, da waren keine Schüler unterwegs. So, wie ist es denn da bei der Bevölkerung gegangen mit dieser Situation? Es war ja sehr belastend sicher.
Mir hat geglaubt, so 10, 11, 12 Uhr Mittag, es steht das öffentliche Leben still in allen Fällen. Weil mir hat beim Einkauf, bei den Geschäften fast keine Autos stehen gesehen. Natürlich, weil so viel dementsprechend so viel Polizei präsent war, gell, dass viele gesagt haben, hey, dass ja nichts passiert, ich bleib daheim und so. Aber natürlich, einige Schaulustige hat es auch gegeben, die halt, das Auto hat man gekannt, das hat man zweimal am Tag auf den Ort fahren sehen, wo ich Polizei gesagt hat, hallo, fahrt nicht den Ort, blockiert es nicht, gell, weil die haben da Parkplätze gebraucht. Ich glaube, dass beinahe über 100 Dienstfahrzeuge da waren, gell, die haben da irgendwo parken müssen und so. Gell. Es war schon, aber es war wie wann Ausnahmezustand und ganz wenig Leute hat man gesehen, die, was man auf der Straße gesehen hat, waren natürlich oft Presse, die sich dann mit der Zeit alle noch einen Film gekommen haben, gell, zwei, drei Nachmittag, waren, ich bin nicht schon von der ganzen Welt, obwohl ich schon von weit rum war, waren die Presse da, gell, und die waren nicht da, aber meistens vier, fünf Leute, und die haben sich halt vor der Bäckerei ein bisschen platziert, wo halt ein wenig Frequenz war, weil ein Brot oder Bäckerei ist weggegangen dort und da und haben sich selber dort da versorgt, die Medien, weil was Gasthaus war auch nicht, es hat nicht viel beim Stammtisch gesessen, es war einfach schon ganz eine eigenartige Stimmung.
Das heißt, die Leute haben sich schon tatsächlich daran gehalten, sie sind zu Hause geblieben, eben aus Schutz vor dem noch flüchteten Täter. Und das Ortsbild hat einfach dominiert worden von Exekutivbeamten, Cobra-Beamten und Journalisten. Das kann man so festhalten, da war sonst, es war in dem Sinn eh sehr, sehr viel los, aber einfach ein komplett anderes Ortsbild als normal. Thomas, wie groß war denn in etwa das Gebiet, das da abgesucht worden ist, einmal von der Exekutive, von den Cobra-Beamten, von den Hubschraubern, Suchhundestaffeln?
Ja, das Gebiet war, ich meine, ein bisschen schlecht im Flächenschätzen, aber es waren schon mehrere Hektar, also 30, 40 Hektar waren das sicher. Und man muss sich vorstellen, das ist ja fast zusammenhängendes Waldgebiet bis zur Donau runter von einem Reit. Also das ist, man hat gewusst, der kennt sich da voll gut aus. Mhm. Der kennt da in jedem Stein, jeden Dachsbau.
Ist Jäger und ist genau, dafür in dem Gebiet unterwegs gewesen.
Genau, das war das hat er gekannt wie seine Wessentaschen. Und das ist durchzogen vom Forstwege, das ist extrem komplex.
Hügelig.
Hügelig, unwegsam teilweise. Und das muss man mal unter der Prämisse von den Vorsichtsmaßnahmen einmal ansuchen zuerst. Es war dann die große Suche immer nach dem Auto, sind auch da mehrere Hinweise eingegangen, wo dieser weiße Kette gibt, so mehrere.
Das Fluchtauto.
Das Fluchtauto,
von
ja.
Von dem gesuchten Täter, der hat einen weißen Kette gehabt.
Genau, das, ja, das hat es auch mehrere Meldungen gegeben. Dann ist wieder dort Alarm, Nachschau. Mhm. Bis ins Burgenland, bis ins Ausland, bis Tschechien. Man hat gewusst, zu dem Zeitpunkt, wo der Polizeiansatz angelaufen ist, hätte der schon lange in Tschechien sein können.
Ja, natürlich, ist, der setzt ins Auto und fährt weg. Wie du gesagt hast, die Suche ist rasch auch ins benachbarte Ausland ausgeweitet worden und dementsprechend viele Zeugen haben sich dann auch gemeldet, die geglaubt haben, den gesuchten Roland D. zum Beispiel auf einem Stadtplatz in Ungarn gesehen zu haben, oder dann ist bei der Polizei eine Meldung auch eingegangen, wonach man geglaubt hat, den gesuchten in einem Welser Spital gesehen zu haben. Ganz viel Aufregung, war natürlich auch wichtig und von der Polizei gewollt, dass sich die Leute melden, sofern sie irgendwie was Verdächtiges sehen. Aber wie ist es denn dir als Journalist gegangen, Thomas, da überhaupt den Überblick zu behalten? Wie gesagt, da trudeln ja unendlich viele schnelle Meldungen über die sozialen Medien ein. Man weiß nicht, was ist richtig, was nicht. Dazu Polizei, die jetzt natürlich auch nicht immer zur Rede und Antwort stehen kann, nein, über die aktuellen Ermittlungen.
Das ist ganz klar dann eine Teamleistung. Also das ist, du kannst das draußen nicht einordnen. Dann ruft man wieder in die Redaktion und sagt, Hinweis in Ungarn. Dann hat der Kollege wieder recherchiert und also das macht man dann als Team, sonst geht das gar nicht alleine. Du stehst in allen Fällen oder an Reit und kannst dann nicht recherchieren, ob das jetzt in Ungarn ein Hinweis war, der ergiebig ist. Also das geht gar nicht anders.
Aber ich glaube, ganz was Wichtiges, was du auch schon angesprochen hast vorher, ist natürlich gerade auch in der Arbeit des Journalisten, der Journalisten, dass man nicht jedem Gerücht gleich mal aufsitzt, gleich verbreitet. Wir haben natürlich auch einen Online-Auftritt. Bei uns hat sich gleich einmal alles sehr schnell auf Nachrichten.at abgespielt. So haben wir unsere Leserschaft war minütlich teilweise informiert, auf dem Laufenden gehalten, aber dennoch immer wieder unter dieser Prämisse, nicht jedem Gerücht, das irgendwo gestreut worden ist, das man gehört hat in irgendwelchen Gruppen, dem ist man nicht gleich nachgegangen, sondern nachgegangen schon, aber man hat es nicht gleich veröffentlicht. Das ist so wichtig in dieser Arbeit.
Absolut wichtig. Also wie gesagt, das war dann dieses dritte Opfer, das war den ganzen Montagvormittag so präsent. Es ist auch viel berichtet worden darüber. Mir hat der Chef vom Dienstag gerufen und sagte, ist das bestätigt? Gibt es wirklich ein drittes Opfer? Sag ich, es gibt die Bestätigung von zwei. Ich habe nachgefragt, es gibt keine Bestätigung für dieses dritte Opfer. Das ist reines Gerücht. War es auch dann, Gott sei Dank.
Zum Glück.
Dann sind Namen kursiert, wer alle schon tot war, gerüchteweise. Und das war auch schlimm, teilweise. So, da war der auch noch oder so. Und dann
hat sie dann auch wieder nicht bewahrheitet.
Und dann erwischt man nicht gleich und dann ist es schon.
Ja.
Aber da muss man einfach Geduld haben und einfach auch mal auf Schlagzeile verzichten.
Und wenn man dich kennt, du bist ja auch im Mühlviertel zu Hause, du kennst ja auch Gott und die Welt, du redest mit den Leuten vor Ort. Das ist natürlich auch wichtig, dass man sich da eben, wie gesagt, vor Ort mit den Leuten, mit der Bevölkerung, so sie überhaupt auf der Straße war, austauscht. Was weißt du? Und dass man da einfach dann auch Dinge einfach verifiziert, auch durch das Gespräch mit den Leuten vor Ort. Du warst tagelang im Einsatz, wie gesagt, muss ich das nochmal vorstellen. Montag ist das Ganze losgegangen, da war gleich einmal von eben zwei tote Menschen, ein Mann, ein Jäger, der mutmaßliche Täter, einfach spurlos verschwunden, schwer bewaffnet. Und dieses Szenario ist dann mehrere Tage, hat sich das so fortgesetzt. Dienstag, Mittwoch ist der Täter, der Gesuchte, war verschwunden. Helle Aufregung in den Ortschaften, Polizeiaufgebot, das hat wirklich auch was mit einem wirklichen Psychokrieg, wenn man es so nennt, oder eine sehr intensive psychische Belastung für alle Beteiligten entsprochen. 5 Tage lang hat es dann gedauert, diese intensive Suche und die Fahndung nach dem Roland D. Und bis dann am Freitag, am Vormittag, der Polizei ein erster Durchbruch gelungen ist, weil nämlich ein Fußgänger Roland D.'s Auto am Rande eines Waldstücks neben einem Forstweg im Gemeindegebiet anreiht. gefunden hat. Herr Bürgermeister, ist das weit von den Tatorten entfernt gewesen? Weil der ist ja da offensichtlich, ist ja mit dem Auto hingefahren, da hat man sein Auto gefunden.
Ich glaube, Luftlinie, wenn ich von den ersten Ort der Begegnung zwischen den zwei Jägern, wo das erste Opfer gelingen ist, glaube ich, Luftlinie kein Kilometer.
Das sind ein paar Autominuten.
Ja, weil es über Umwegen zum Fahren ist, aber ich glaube, das kann ich 3 Kilometer haben.
Was weiß man denn über den Fußgänger, der das Auto entdeckt hat? Ist der da zufällig hingefahren? Hat der selber danach gesucht? War der auch ein Jäger? Wissen Sie was darüber?
Das weiß ich nicht. Es ist behauptet worden, dass er einen Hund ausgeführt hat, zum Gassi gehen. Ich kann es nicht sagen, ich weiß auch nicht, wer es war, muss ich auch sagen.
Tut eh nichts zur Sache. Zum Glück ist dieses Auto dann gefunden worden. Es war dann endlich ein erstes Mal, dass man da einen ersten Durchbruch gehabt hat, die Exekutive, dass man mal irgendwo einen Anhaltspunkt hat, dass er vermutlich doch sich nicht ins Ausland abgesetzt hat. Das war mir wichtig. Gleich am nächsten Tag, am Samstag, das war dann der 2. November, es ist, wie gesagt, es war Allerheiligen hinter uns, es war der Weltspartag hinter uns, es war die ganze Woche Herbstferien. 2. November am Samstag findet dann ein Polizist die Leiche des gesuchten Roland D. Und zwar in einem sehr uneinsichtigen Waldstück, gleich in unmittelbarer Nähe von seinem Fahrzeug, von dem weißen VW Caddy. Und der Leichnam hat eine Schussverletzung aufgewiesen, Thomas. Da war ja bald klar, dass der Suizid begangen hat. Wie habt ihr davon erfahren? Wie ist denn das dann durchgesickert?
Naja, vielleicht der Tag, der dazwischen klingt, also zwischen Autofund und dem Fund der Leiche, war ja dann auch noch extrem belastend, weil man einfach dann gewusst hat, in dem Auto ist ein lange Waffen gefunden worden und der zweite war nicht da. Also man gewusst, der ist mit der Waffe unterwegs noch.
Wir reden jetzt von Freitagvormittag, wo das Auto gefunden hat.
Bis Samstagmittag.
Genau, da sind 24 Stunden so dazwischen.
Genau, da hat sich das schon einmal verschärft. Und dann, also die erlösende Nachricht für die Region, man hat ihn gefunden. War dann relativ klar, es war ein Suizid. Das war um 12.50 Uhr, glaube ich, ist mir die Information bestätigt worden. Um 12.57 Uhr hat es dann die Barbara, die Ressortleiterin, auch offiziell bestätigt bekommen und wir sind damit ausgegangen. Wir sind dann gleich zum Fundort hingefahren und es sind dann gleich Leute aber gekommen von der benachbarten Ortschaft und haben gesagt, so, jetzt ist endlich um, jetzt können wir das Licht wieder an in der Nacht rundum, jetzt können wir wieder zum normalen Leben zurückkehren. Also das war schon die Erlösung eigentlich.
Dann. Naja, aber es war dann dennoch noch nicht ganz zu Ende, weil man nicht gewusst hat, hat es Mittäter gegeben? Gibt es andere Leute noch, die mit ihm zusammengespielt haben, oder? Diese Frage war noch nicht gleich geklärt mit der Auffindung seiner Leiche.
Bleibt die große Frage, hat man das Auto tatsächlich übersehen oder ist es später hingekommen dort? Also das ist auch meines Erachtens noch nicht letztgültig geklärt, zumindest offiziell. Und da geistert immer nur dieser Mittäter irgendwie herum. Weil man nicht gewusst hat, ist das Auto wirklich schon vom Montag weg durchgestanden, dann hätte man es eigentlich finden können. Oder eben nicht. Aber das zu
verifizieren, das
ist schwierig. Also für uns eigentlich nicht möglich in dem Sinn.
Herr Bürgermeister, wie haben denn Sie am Samstag davon erfahren und von wem, dass jetzt die Leiche vom gesuchten Roland D. gefunden worden ist?
Ich bin von Einsatzleiter, Stellvertreter angerufen worden. Und haben gesagt, es ist Erleichterung, wir haben die Leiche gefunden und er ist von einem Polizistenkollegen identifiziert worden fürs erste Mal und dann wird er DNA gemacht und so. Aber sie haben einen Polizisten hingeschickt, der vermutlich aus der Region war, der ihn auch vielleicht persönlich kennt hat und der hat dann einmal gesagt, jawohl, ich weiß nicht, wie einstellt das er war durch die Schussverletzung, aber der hat gesagt, jawohl, das ist er und dann glaube ich, dass man dann mit Fingerabdrücke oder mit DNA, das weiß ich nicht. Aber dort hat er mich angerufen und das dürfte gegen 12 Uhr gewesen sein oder zwischen 12 und 1, dass der Spuck einmal fürs Erste eint hat und wir können wieder zur Normalität. Und ich glaube, ich habe mich dann umgezogen und bin ins Gemeindehaus gefahren und ins Feuerwehrhaus, um ein paar Worte zum Wechseln mit dem Einsatzleiter und dem Bezirkskommandant und so, um sich zu bedanken, dass das. Und dann ist Ordnung gemacht und solche Sachen. Gell. Es waren da angespannte Tage für die Polizisten. Das muss man sagen, wie es ist. Auch für Cobra, für alle war einfach, es ist nicht für uns Zivilisten, nennen wir es so, es sind da die gescheit angespannt gewesen, weil mir hat schon gewusst, oder ich selber weiß, dass die Schussleistung von einem Jagdgewehr oft die Schutzausrüstung von einem Polizisten nicht standhält. Weil es wird einfach häufig so ein schnelles Kaliber geschossen und soweit ich weiß, die Schutzausrüstung handelt gegen Messerstiche und Faustfeuerwaffen, also sprich Pistolen, Revolver und solche Sachen, aber von einem Jagdgewehr, das war so ein so zweiter Hopf von 400, 500 Meter, das ist schon nur mal anders. Und natürlich, dass er kann kleinere Ziele ins Visier nehmen. Gell?
Also komplette, viele Unwägbarkeiten, die es da gegeben hat. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie gespürt haben, jetzt ist auch diese Erleichterung in der Bevölkerung angekommen, dass da jetzt die Leute dann langsam wieder rausgekommen sind? War das an dem Samstag noch oder hat das nur ein bisschen gedauert?
Naja, den Samstag ist dann relativ schnell das Leben zurückgekehrt. Es ist das Feuerwehrhaus St. Reininger gewesen. Wir haben die Einsatzfahrzeuge, die Feuerwehr allenfalls besitzt drei Einsatzfahrzeuge. Die hat man dann wieder zurückgestellt, weil in der Fahrzeughalle haben sie eine Einsatzzentrale gehabt. Da ist ein Mercedes Sprinter drin gestanden, wo halt die ganze Hightech drin war und so. Ja, und man hat dann gleich versucht, das wieder ein wenig grobmäßig zu in Ordnung bringen, dann Lebensmittel, das zurückgeschafft werden, wo die herkommen haben und so. Und das halt einmal, man muss sich vorstellen, in Gemeindehaus und in Feuerwehrhaus haben mindestens 300 Leute gewesen, ständig, gell. Die Wahnsinn. Anderen gekommen, haben ein bisschen eine Pause gemacht und die anderen halt wieder weggefahren.
Die haben versorgt werden müssen.
Genau. Hat wunderbar geklappt, aber es hat halt einmal sprich, wie das Aufräumen anfangen müssen, gell. Aber natürlich hat man zuerst einmal ein wenig diskutiert und hat die Erleichterung für die Einsatzkräfte kennt, dass so manchmal gesagt hat, jetzt ist ein Seidel Bier fällig, gell, oder so. Klar. Also das Ganze, und einmal ein warmes Essen. Der Einsatzleiter, der hat gesagt, hey, das ist das erste Mal, ich weiß noch genau, es hat ich glaube, dass es ein Gulasch gegeben hat oder Gulaschsuppen. Mein erstes warmes Essen, jetzt sitze ich mir her.
Seit ein paar Tagen nämlich, das kann man sich vorstellen.
Genau, es hat dann, wir haben dann im Feuerwehrhaus, haben wir Biergarnituren gehabt, die hat man aufgestellt und dann haben sie halt die alle, wer halt Zeit gehabt hat und keiner kennt, haben von die Exekutive, gell? Nicht, das glauben, das ist Bevölkerung gekommen und hat da der Festveranstalt, nein. Aber man hat dann, schau, Dialog ein wenig diskutiert und wie es halt einfach ist, ein bisschen auch, will ich nicht sagen, sogar ein wenig Gesprächstherapie gewesen für so manche von der Bevölkerung, weil man das mit der Exekutive Oberin kennt hat, wie es gelaufen ist und so, ja.
Einfach einmal untereinander darüber sprechen und mit eben unter den Voraussetzungen, dass es jetzt quasi vorbei ist. Ja, das ist schon, das macht ja auch was. Es ist
ein großes Aufatmen. Mir hat sich bedankt und mir hat halt sogar Telefonnummern austauscht und solche Sachen, gell? Weil mir hat sie ja jeden Tag gesehen, 3-4 Mal, gell? Und natürlich gewisse Hand, wie von der Jägerschaft und so, die auch viel angespannt waren, dann vielleicht wieder heim zu der Familie und haben gesagt, hey, jetzt ist es soweit, jetzt haben wir es wieder überstanden, so ungefähr, gell? Und dann halt natürlich auch die Gerüchte oder ein bisschen die Diskussion, hat ein Mittäter gehabt, ist das Auto wirklich übersehen worden? Und natürlich gibt's auch, wie kann man denn so ein Auto übersehen? Ja, man muss von denen ausgehen, so heute noch in der Diskussion und im Gespräch erfahren, gell? Die haben von Salzkammergut gewesen, gell? Was da an mir war, mir in Salzkammergut dort irgendein Haus suchen müssen. Was
kennt man sich nicht aus im ersten Moment, natürlich.
Ganz genau. Genau. Und dann oft ist er so im Gespräch, da man, ich weiß zum Beispiel, es gibt der Atzesberg, wo in Allenfällen der Tierpark ist, und es gibt den Otzersberg, so sagen sie mir, in Salensbach. Das ist eine kleine Gemeinde, gell? Und wenn das ein wenig unsauber ausgesprochen ist, wie soll der von der Exekutive wissen, der aus dem Salzkammergut ausstammt, dass das andere Atzesberg ist ein kleines Dorf und das andere ist eine kleine Gemeinde.
Also
aber komplett eins in Salensbach und das andere in allen Fällen.
Da kannst du Verwechslungen kommen natürlich, die kann man da nicht ausschließen. Sie haben es angesprochen, Herr Bürgermeister, es sind da nach wie vor trotzdem nach dem Samstag am 2. November, wo die Leiche vom Roland D. gefunden worden ist, sind trotzdem noch ein paar wichtige Fragen offen geblieben, Thomas. Die wichtigste Frage war ja, wo hat sich Roland D. unmittelbar nach dem Amoklauf aufgehalten, nach dem Montag? Was ist da passiert? Das weiß man noch nicht genau.
wird man wahrscheinlich nicht mehr rekonstruieren können, durch das, dass eben die Leiche da schon so lange gelegen sein dürfte, laut Gutachten. Mhm. Ist einfach naheliegend, dass der dann in das Waldstück gefahren ist und sich dort das Leben genommen hat. Das war extrem unwegsam. Also wir haben gesehen, wie wir dann dort waren. Die haben die Spurensicherungskisten mit dem Traktor vom Bauern nebenan zum Fundort gebracht, weil es mit dem Polizeiauto dann gar nicht mehr so richtig funktioniert hat. Mhm. Das ist wirklich ein extrem unwegsames Stickerl.
Da hat man das Gefährt nicht für diese, genau, für diese also Gelände.
Der Fundort vom Roland, der war extrem unwegsam. Der Fundort vom Auto, das steht auf einem anderen Blatt. Also das, wie das dort tickum ist oder wie das übersehen hat werden können, ich weiß es nicht. Es ist einfach wirklich dieser Vorsicht der Einsatzkräfte geschuldet.
Und aber auch diese Riesenfläche, dieses, genau, Gebiet, ja, das man abgesucht hat. Wie du hast ja angesprochen, mehrere Hektar.
Ja, das haben die sicher ganz gut gerastert und so. Also hat sicher einen Suchraster gegeben. Aber es war einfach schwierig. Es war wirklich schwierig, das ewig schon erwähnen. Man kann nicht einfach da mit einer Menschenkette durchgehen und sagen, so, den Raster haben wir erledigt. Das ist nicht so in so einem Fall.
Die Frage nach dem Todeszeitpunkt, die ist ja lange nicht gelöst gewesen vom Roland D. Es hat dann geheißen, man hat ihn am Samstag gefunden. Womöglich habe er sich erst am Samstag das Leben genommen, hat es geheißen. Das hat aber dann, sind ja mehrere Gutachter dann beigezogen worden. Eine Koryphäe auf diesem Gebiet, ein deutscher Sachverständiger, der hat dann aber auch ein Gutachten verfasst, wonach es dann geheißen hat, dass man sich den Madenbefall an der Leiche angeschaut hat. Und demnach war dann sehr schnell klar dann, dass dass das für ein längeres Liegen des Leichnams im Wald spricht. Ja, also dieser extreme Madenbefall der Leiche, dass der schon fortgeschritten war. Und in einer späteren schriftlichen Mitteilung der Staatsanwaltschaft hat es dann auch wenig später geheißen, dass davon auszugehen ist, dass die Leiche bei Auffindung bereits 5 Tage im Wald gelegen sein dürfte und dass daher der Tod vom Roland D. bereits am Montag eingetreten ist. Also dass er sich am Montag unmittelbar nach den Taten ziemlich sicher selbst gerichtet hat. Ja, und dann bleibt aber auch noch die Frage im Raum, hat Roland D. die Taten geplant oder hat er im Affekt gehandelt?
Ich glaube, das war es nur er selber. Ich glaube, dass es eine Mischung aus beiden sein dürfte. Also dass er irgendwas geplant hat, gesagt, er will einen Denkzettel verpassen oder wie auch immer. Das ganz sicher, dass das so eskaliert, ob man das planen kann, weiß ich nicht, da gehört sicher auch dann nur viel Emotion dazu oder da muss irgendwo ein Schalter umlegen. Nachdem es das erste Mal geschossen ist, glaube ich, dann ist der Schalter umgelegt, dann ist man irgendwo in einer Rage drinnen. Kann ich mir vorstellen, man kann sich da nicht reinversetzen, aber also zu 100%, dass er einen Mord geplant hat, glaube ich vielleicht gar nicht, sondern dass er gesagt hat, den stelle ich jetzt und dann ist das eskaliert irgendwie. So stelle ich mir es vor, aber das muss nicht sein, dass das stimmt.
Sind ja dann auch Psychologen beigezogen worden, Gerichtspsychiater Haller hat dann auch gesagt, dass es natürlich dann der Fall ist, wenn jemand sich selber angegriffen fühlt, kritisiert fühlt, dass dann ganz viel mit einem Menschen passiert, und auch im Affekt natürlich oder einfach auch diese Wut, die dann lang aufgestaut ist, dass die dann einfach auch so zutage treten kann. Die Kritik an der Polizei ist dann sehr schnell einmal aufgekommen, nämlich weil man dann eben gewusst hat, ziemlich sicher, dass der Roland D. sich unmittelbar nach den Taten das Leben genommen hat, dann ist gleich einmal die Frage aufgekommen, warum hat man ihn so lange nicht gefunden, obwohl man mit einem derart großen Suchaufgebot gesucht hat. Diese Kritik ist lange an der Polizei gehangen.
Ich glaube, dass man seitens der Polizei eleganter kommunizieren hätte können, weil wenn man die Leute die Geschichte so erzählt, wie sie mir versucht haben, dann wird klar, dass das ein belastender Einsatz war. Da sind hunderte Einsatzkräfte da aus alle möglichen Bundesländern und durchsuchen da unter mutmaßlicher Lebensgefahr, weil solange ich nicht gefunden habe, muss ich davon ausgehen, dass die größtmögliche Gefährdung vorhanden ist. Weil drehen wir den Spieß um, wenn jetzt ein Polizist nur vielleicht beim Einsatz erschossen worden wäre, wie das bei anderen Datenschau der Fall gewesen ist, dann hätten dieselben Kritiker auch wieder gesagt, naja, was sind sie denn nicht vorsichtig?
Also, klar, genau.
Das hat man schaut dort in Oldenfällen vor Ort mitgekriegt, dass die einen super Job machen.
Drahtseilakt.
Ein Drahtseilakt, ja, richtig, genau. Dass bei einem, so einem Einsatz dieser Größenordnung, dass man hinten nachher immer gescheiter ist, dass auch Fehler passieren können. Ja, klar, der große Fehler von meiner Sicht her war vielleicht die Kommunikation. Die ist aber nicht in allen Filmen passiert, sondern eher in Linz wahrscheinlich.
Dass da zu wenig Infos transportiert worden ist an die Medien.
Ja, überhaupt da.
An die Bevölkerung, an die Öffentlichkeit.
An die Öffentlichkeit via Medien,
Es ist im Nachhinein auch im Ministerium, mit dem Ministerium gemeinsam evaluiert worden, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Herr Bürgermeister Gattringer, ein Jahr danach haben wir ja jetzt nach diesem Amoklauf. Was haben denn diese Vorkommnisse mit dem Ort gemacht, jetzt ein Jahr später? Was sagen Sie? Wie hat sich das da dort abgebildet?
Ja, ich glaube schon, dass ich hoffe für meine Bevölkerung, für meine Bürger vor allem, dass gelernt haben daraus und eventuell eine Diskussion oder ein Streit rechtzeitig wieder ins Lot riechen, dass nicht so eskaliert wie dies. Ich hoffe, dass das nie wieder einfach nicht immer und dann man gelernt hat daraus. Weil es geht nicht nur um Popularität und so, sondern auch, mir sollte aus so einem Drama schauen, die Schlüsse ziehen draus und jeder in sich selber gehen und sagen, hallo, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, ich will mich morgen entschuldigen oder sonst was. In das hoffe ich schon, dass da Umdenken da ist, dass auch Worte verletzend sein können. Das ist für mich ganz wichtig. Und natürlich, ich bin froh, es sind die Angehörigen von Täter wieder komplett nicht ausgrenzt worden und
die
nicht
sind ja
isoliert.
In dem Ort nach wie vor noch in den Ortschaften verwurzelt. Die leben ja, das muss man sich ja vorstellen. Das ist ja auch wieder eine andere Komponente von dieser Geschichte.
Ja, vor allem, die leben den Ort. Zwei Geschwister, eine Schwester und ein Bruder, aber die Mutter lebt noch in Ort.
Vom Roland D.
Ja. Und die sehe ich fast oft am Friedhof gehen oder bei einem Gottesdienst ist gläubige Christin, gell? Sie kann es auch nicht mehr zurück, da das Rau, gell? Aber da bin ich schon froh, dass das in allem Fällen, dass das funktioniert hat, dass das bisher aufgearbeitet worden ist und dann man die Leute ihr Leben weiterhin lässt, gell? Weil sie können sich nicht alle einspielen, die anderen, die Schwester hat ein paar Kinder, gell? Die müssen nicht schul gehen und so, gell? Es muss einfach irgendwann einmal ein Ende sein und er hat seine eigene Grabstätte, gell? Und da bin ich auch froh, dass es keinen Vandalismus gegeben hat bis jetzt.
Auf seinem Grab vom Roland D.
Genau, richtig. Auf der Grabstätte von Roland D. Es sind da die Kerzen dort und so, es ist auch legitim. Gell. Aber ich habe schon ein bisschen Bedenken gehabt ab und zu, wenn ich wieder irgendwo gehört habe, dass am Friedhof irgendwo ein Grab geschändet worden ist oder Gedenkstätten ist da sogar besprüht worden und so, habe ich mir gedacht, in Anfang schon, hoffentlich passiert das nicht in neuen Fällen, weil dann haben wir wieder die Medien, wir sollten die Medien sehen, das ist schon richtig, aber wenn es geht mit friedensstiftenden Sachen, nicht mit einem Amoklauf.
Umso wichtiger sind solche Zusammenkünfte wie jetzt, dass man auch ein Jahr danach mit Abstand solche Vorkommnisse nochmal versucht, neutral zu beleuchten. Dass man kann es nicht wegreden, man kann auch nicht die Augen davor verschließen und sagen, da ist nie was passiert, aber dass man halt auch mit dem nötigen Abstand jetzt einfach versucht, diese Taten, diese Vorkommnisse einfach noch einmal zu beleuchten und es auch dann damit zu belassen. Wie ist denn der Zusammenhalt der Bevölkerung jetzt ein Jahr danach? Hat sich da was geändert?
Ja, ich glaube schon, dass man schon wieder das Bewusstsein hat, wir haben nicht eine Welt und ein Leben. Das glaube ich schon, dass man die Streitigkeiten nicht immer im Vordergrund stellt. So glaube ich halt, so fühle ich. Aber natürlich, dass es immer noch Diskussionen gibt, das wird es auch, wir das auch dürfen, dass man nachher auch noch mehr redet, wie das war und so. Aber es ist schon, ich hoffe oder ich glaube, dass schon das Positive, dass man sagt, so weit es was Positives gibt an einem Amoklauf.
Natürlich, ja.
Aber dass man halt gelernt hat, den Nächsten, ich will nicht sagen verzeihen, aber einfach vergessen und einfach sich entschuldigen.
Dinge ausreden.
Ausreden, genau, reden wir es aus. Natürlich hat das keinen Sinn, wie so manchmal so sitzt die her, jetzt trinken wir noch drei Bier und dann haben wir es ausgeredet. Ich glaube, mit drei Bier, dass man nicht mehr was ausreden kann. Aber okay, wenn es den Spruch gibt und wenn es wer braucht dazu, dass er das bewältigt, dann sollte er das machen, aber halt nicht mehr Auto fahren oder sonst was. Aber ich bin überzeugt, dass schon, wenn man öfter ein Thema anspricht und das im vernünftigen Rahmen ausdiskutiert, dass schon fruchtbringend sein kann. Friedensstiften und fruchtbringend. Dass man ein gutes Gespräch gehabt hat und ich glaube schon, dass das vielleicht schon wieder ein wenig mehr zufrieden und Zufriedenheit und sich im Menschen ein bisschen einigen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Schluss, den man daraus ziehen kann, ja, oder sollte. Dass man einfach für sich selber da diesen Anspruch mehr legt, dass man mehr den anderen versucht zu verstehen und einfach mehr miteinander zu sprechen, wieder an Dinge anzusprechen. Thomas, wie die ganze Sache, der ganze Fall war ja ein Streit in der Jägerschaft, das hat ja auch für immense Unruhe in der Jägerschaft, zu einer Unruhe in der Jägerschaft geführt. Wie hat denn die Jagd darauf reagiert?
Die Jagd hat insofern reagiert, dass in der Zwischenzeit einfach eine Stelle gibt, ein Landesjagdverband, wo man sich hinwenden kann, wenn es einfach solche Streitereien gibt, die man einfach nicht lösen kann, weil es fühlt sich jedem recht. Der Bezirksjägermeister hat so ausgedrückt, wir hören genauer hin, also wir hören auch auf die Standische. Und wenn irgendwelche Sachen fallen, wo man sagt, ja, dein Derwisch ist auch noch mal oder so, dann wird da auch hingehört und dann wird das auch besprochen. Ob das dann fruchtbringend ist, ich glaube schon, wenn man das einfach zu Zeiten aufarbeitet, wo es noch geht.
Früh abfangt.
Früh abfangt, ja, genau. Und dann natürlich, wenn es um irgendwelche jagdrechtlichen Verfehlungen geht, gehört das auch klar besprochen. Vielleicht ist es was anderes, wenn das dann vom Landesjagdverband kommt und nicht aus der eigenen Jägerschaft. Dann ist vielleicht auch viel Konfliktpotenzial draußen. Ich glaube, man regelt es irgendwie selber, weil es ist ja nicht viel gegangen in Wahrheit. Aber für gewisse offensichtlich um ihre Welt.
Um ihre Welt, das ist ein sehr guter Schlusspunkt. Ich denke, wir haben den Fall des Amokschützen Roland D. sehr breit aufgearbeitet. Es gibt viele Facetten von diesem Fall. Danke fürs Kommen. Wir sind damit eben jetzt am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern, Herrn Bürgermeister Klaus Gattringer und meinem Kollegen Thomas Fellhofer von der Mühlviertler Redaktion der Oberösterreichischen Nachrichten, fürs Kommen.
Vielen Dank.